Laudetur Jesus Christus. Sie hören Radio Vatikan. Aus dem Studio von Radio Vatikan in Rom begrüße ich ganz herzlich Mario Galgano. Herzlich willkommen zur Sendung Ostern in Rom 2008. In dieser Sendung hören Sie das Sonntagsevangelium zu Ostern sowie die Betrachtung von Kardinal Paul Josef Cordes. Doch zunächst eine Zusammenfassung von Nachrichten vom Karfreitag und Karsamstag. Vor tausenden Gläubigen wird an diesem Samstagabend die nächtliche Osterwache im Petersdom gehalten. Die Feier wird von Papst Benedikt XVI. Geleitet. Im Verlauf der Messe wird in der Vorhalle das Osterlicht entzündet und in den Petersdom gebracht. Die Kerze erleuchtet die bis dahin im Halbdunkeln liegende Basilika und soll die Auferstehung Jesu von den Toten symbolisieren.
Die Osternacht ist durch das Licht der Osterkerze erhellt, die symbolisch darstellen soll, dass all das Dunkel, das in der Welt da ist, das wir immer wieder sehen, wenn wir von all den Gewalttätigkeiten der Welt, von allem Bösen hören. Das Dunkle erhellt durch die Kraft seiner Liebe, die stärker ist als all die Mächte des Bösen, der Schuld und des Todes. Die Osternacht als Sinnbild von Christus gibt uns so Gewissheit, das Letzte und Stärkste in der Welt ist nicht die Gewalt, die Schuld, das Böse, auch wenn sie noch so mächtig auftritt, sondern die leise und doch größere Macht der Liebe. So lädt uns die Osternacht mit ihrem Licht ein, Menschen des Friedens zu werden, soweit wir vermögen, Frieden und Vergebung in die Welt zu tragen.
Mit zehntausenden Gläubigen hat Papst Benedikt XVI. Am Freitagabend den traditionellen Kreuzweg am römischen Kolosseum gebetet. Die Meditationen zu den 14 Stationen des symbolischen Leidenswegs Christi stammten in diesem Jahr von Hongkongs Kardinal Joseph Zen Zekyun und sollten besonders auf verfolgte Katholiken in China hinweisen.
In seinen Meditationen sprach der Hongkonger Kardinal vom Geheimnis des Bösen und einer finsteren Stunde der Verfolgung für die Kirche in vielen Teilen der Welt. Gleichzeitig weitete er den Blick auf die Kirche als solche und in Anspielung auf Petrus, der Jesus verleugnete, auf ihre Amtsträger.
Signore, la tua scelta di affidare la continuazione dell'opera di salvezza.
O Herr, deine Entscheidung, die Fortführung des Heilswerks schwachen und verwundbaren Menschen anzuvertrauen, zeigt deine Weisheit und Macht. Schütze die Menschen, die du erwählt hast, damit die Pforten der Unterwelt deine Diener niemals überwältigen.
Quinta stazione.
Jesus wird von Pilatus gerichtet.
Pilatus, der Jesus zum Tod am Kreuz verurteilte, deutete Kardinal Zen als ein Bild all derer, die ihre Autorität als Machtmittel benutzen und sich nicht um die Gerechtigkeit kümmern.
Jesus, illumina la coscienza di tante persone.
Jesus, erleuchte das Gewissen so vieler Menschen in Machtpositionen, damit sie die Unschuld deiner Anhänger erkennen. Gib ihnen den Mut, die Religionsfreiheit zu respektieren. Die Mächtigen sind diejenigen, denen Autorität verliehen ist, die den Handel und die Massenmedien kontrollieren. Doch es gibt auch die Menschen, die sich leicht von den Mächtigen manipulieren lassen, um die Schwachen zu unterdrücken.
Starker Regen ging Karfreitagabend über Rom nieder. Das erforderte Änderungen im Ablauf. Papst Benedikt übernahm das Kreuz, anders als vorgesehen, erst am Ende der Via Crucis. Kardinalvikar Camillo Ruini hatte es an seiner Stelle die letzten drei Stationen lang durch den Regen getragen. Auch zwei Franziskaner aus dem Heiligen Land, eine römische Familie, eine Frau im Rollstuhl, eine Ordensfrau aus Burkina Faso und eine Jugendliche aus China nahmen für jeweils zwei Stationen das schlichte schwarze Holzkreuz an sich. Nach dem Kreuzweg ermunterte Benedikt die Gläubigen, sich auf Gott einzulassen.
Das Kreuz ist Schule der Gerechtigkeit und des Friedens, universelles Erbe des Verzeihens und des Erbarmens. Doch fragen wir uns, was haben wir mit dieser Gabe gemacht? So viele kennen Gott nicht und können ihn im gekreuzigten Christus nicht finden. So viele sind auf der Suche nach einer Liebe und einer Freiheit, die Gott ausschließt. Liebe Freunde, lassen wir zu, dass ein Opfer am Kreuz uns anspricht. Erlauben wir ihm, unsere menschlichen Gewissheiten in Frage zu stellen. Öffnen wir ihm unser Herz. Haben wir keine Angst.
Non temiamo.
Am Ostersonntag feiert der Papst die Auferstehungsmesse und spendet den Segen Urbi et Orbi. Sie hören uns live und mit deutschem Kommentar ab 10.20 Uhr auf Kurzwelle 7250 und 9645 kHz und im Internet im Webkanal 3.
Hier noch weitere Nachrichten aus der Weltkirche. Irakische Sicherheitskräfte haben einen Mann festgenommen, der an der Entführung von Erzbischof Paul Farairacho beteiligt gewesen sein soll. Der Verdächtigte wäre augenblicklich verhört, berichtete die italienische Tageszeitung Avvenire am Samstag unter Berufung auf den zuständigen Polizeichef der Provinz Ninive. Details hätten die Behörden zunächst nicht mitgeteilt. Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx hält die im unteren Einkommensbereich gezahlten Löhne in Deutschland für zu niedrig. Wer arbeitet, sollte mehr haben als ein Arbeitsloser, sagte Marx in einem am Samstag vorab veröffentlichten Interview der Bild am Sonntag in Hamburg. In der Türkei will die kemalistische Opposition Verfassungsklage gegen das neue Stiftungsgesetz erheben, das die Lage der christlichen und jüdischen Minderheiten im Land verbessern soll. Die Klage werde am Montag beim Verfassungsgericht eingereicht, teilte die republikanische Volkspartei CHP nach Medienberichten vom Samstag mit. Das Seligsprechungsprozess der von Satanisten ermordeten Ordensfrau Maria Laura Mainetti ist die erste Hürde genommen worden. Die zuständige Vatikanische Kongregation habe die Gültigkeit des Verfahrens im norditalienischen Bistum Como bestätigt. Die 61-jährige Ordensfrau aus Chiavenna war im Jahr 2000 von drei jungen Frauen in einem satanistischen Ritual mit 19 Messerstichen getötet worden. Das waren die Nachrichten und nun zum Evangelium am Ostersonntag. Aus dem Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Man hat den Herrn aus dem Grab weggenommen. Und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen dorthin, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der zuerst an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte, denn sie wussten noch nicht aus der Schrift, dass er von den Toten auferstehen musste. Das war das Evangelium zum Ostersonntag. Hören Sie nun die Betrachtung zu Ostern von Kardinal Paul Josef Cordes. Einer breiteren Öffentlichkeit wurde Kardinal Cordes besonders durch seine Untersuchung zur Rolle der Väter in der modernen Gesellschaft bekannt. Im Herder Verlag 2002 erschienen ist das Buch »Die verlorenen Väter – Ein Notruf«.
Liebe Hörerinnen und Hörer, von dem deutschen Klassiker Friedrich Schiller stammt der Satz »Das Leben ist der Güter höchstes nicht«. Der Dichter brachte diese Behauptung vor 200 Jahren auf die Bretter der Bühne. Sie wird auch heute noch gelegentlich zitiert. Wird sie auch noch für wahr gehalten? Das Leben ist der Güter höchstes nicht? Der Mensch von heute klammert sich wohl noch stärker an das Leben als unsere Vorfahren. Was tun wir nicht alles, um das Leben zu pflegen, zu verlängern? Hauptsache Gesundheit ist der gängige Glückwunsch bei Jubiläen. Schönheitschirurgen sind gefragt. Gymnastiksendungen im Fernsehen haben hohe Einschaltquoten. Das Städtemarathon soll der Körperertüchtigung dienen. Regierungen treten mit Rauchverbot und anderen Lebensanweisungen hervor. Wem gelte mehr Sorge als dem intensiven, abwechslungsreichen, langen Leben? Die Zahl deutscher Fitnessstudios wuchs von etwa 100.000 im Jahr 1982 auf 4,5 Millionen im Jahr 2000 an. Von Beauty-Shops nicht zu reden. Young Forever, für immer jung, lautet der Titel eines kürzlich herausgegebenen Gesundheitskatechismus. Friedrich Schiller würde wohl in einer Talkshow Schiffbruch erleiden, wenn bei seiner Güterabwägung dem Leben nur der zweite Platz gegeben würde. So gehört seine These denn auf die Predigtkanzel oder in die kirchliche Katechese, wo alles Gestrige nur allzu gern abgelegt wird? Nein, auch dort erweist sie sich als falsch. Freilich nicht nur, weil der moderne Tanz um das goldene Kalb des Lebens gläubigen Menschen nicht zukommt und nach Götzendienst riecht, sondern weil die beschränkten Maßstäbe des Diesseits für verlässliche Lebensfreude schlicht nicht hinreichen. Es stellt sich ja das Problem, was es heißt, ohne Minderung und Abstriche zu leben. Da gibt der Augenschein die Lösung nicht her. Wird der Schnitter Tod nicht eines Tages alle irdischen Mühen zunichte machen? Es gilt also tiefer zu loten, der Christ mit der Wahrheit der Offenbarung konfrontiert. Was folgt aus der Botschaft, dass erst der lebendige Gott uns Leben in Fülle anbietet? Papst Benedikt XVI. Fragt in seiner Enzyklika über die Hoffnung, was ist das eigentlich, Leben? Dann hält er fest, dass es für uns Augenblicke gibt, die uns dieses Leben spüren lassen. Wir sagen uns dann, ja, das wäre es eigentlich, das wahre Leben. So müsste es sein. Mit solcher Erfahrung wächst mindestens unser Hunger auf das eigentliche Leben, das wir nicht kennen und auf das hin es uns drängt. Wir begegnen Momenten der Gnade, die wir im Glauben durchkosten. Besonders wenn uns die Liebe begegnet, mag uns der Alltag dies Geschenk anbieten. Papst Benedikt wörtlich: Wer von der Liebe berührt wird, fängt an zu ahnen, was dies eigentlich wäre. Leben. Ende Februar vor einem Monat musste ich dienstlich nach Indien. Ich flog auch nach Kalkutta und besuchte die Sterbenden, die seit den Tagen der seligen Mutter Teresa im Tempel der indischen Göttin Kali nicht weniger werden. Ihre Körper sind verfallen. Sie hoffen nicht mehr auf strahlende Gesundheit, etwas vom Leben zu haben. Dennoch grüßen manche von ihnen den Besucher mit Ehrfurcht und leuchtenden Augen. Denn die Leidenden haben sich nicht der Lethargie oder der Verzweiflung ausgeliefert. Sie erwarten noch etwas. Einzutauchen, wie Papst Benedikt in seiner zweiten Enzyklika schreibt, einzutauchen in den Ozean der unendlichen Liebe, dem das Wort ewiges Leben einen Namen zu geben versucht. Christus hat uns geliebt bis zum Tod am Kreuz, damit wir in ihm dies ewige Leben gewinnen. Philosophen wie der Franzose Gabriel Marcel sagt: Aimer un être, c'est dire, toi, tu ne mourras pas. Jemanden lieben heißt zu sagen, du wirst nicht sterben. Liebe verträgt in ihrer Bejahung keine Einschränkung. Sie gilt endlos. In ihr verheißt sich Ewigkeit, sofern sie ihren Namen verdient. Wenn das schon unter Menschen gilt, um wie viel gewisser dürfen wir diese Ahnung haben, wenn der Sohn Gottes sie uns zusagt. Er hat zu Ostern im Pascha eine Liebe geoffenbart, die stärker ist als der Tod. Sein Kreuz erwies ihr Übermaß, denn es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben hingibt für seine Freunde. Seine Auferstehung zeigt, diese Liebe war nicht Schwäche, sondern Kraft, die jede Macht gebrochen hat. Ein für allemal. Er hat sie bewiesen in der Vergangenheit, aber sie gilt heute und für alle Zukunft. Jeden Tag tritt der Auferstandene neu vor mich hin, besiegt alle Widrigkeiten des Todes in mir und in meinem Dasein und fordert mich auf wie den Apostel Thomas: Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Wie dem Herrn nicht mit Thomas antworten, mein Herr und mein Gott. Christus ist Sieger. Aber nicht im Wettlauf der Gesundheitsindustrie. Wir jubeln ihm zu, weil sein Sieg definitiv und allumfassend ist. Er ist unsere Seligkeit im Glauben und ist sie schon jetzt. Der Mann aus Nazareth hat den Zutritt zu Gottes ewigem Leben geöffnet. Jetzt gibt es einen Ort für den Menschen im Kreislauf der dreifaltigen Bewegung. Der Himmel ist nicht länger eine bloße Idee. Doch wird dieser Himmel nicht enttäuschen? Werden wir nicht einmal mit dem deutschen Denker Ernst Bloch bedauern, der Traum war schöner, weil die Ewigkeit eine fade Melancholie der Erfüllung durchzieht. Die Begegnungen mit dem Auferstandenen belehren uns eines Besseren. Gottes Leben ist gekennzeichnet von überspringender Freude. Brannte nicht unser Herz? Fragen sich die Jünger, die dem Auferstandenen begegnet sind. Freude und Staunen bewegt sie, berichtet die Heilige Schrift, als er in ihre Mitte tritt. Und Gottes Wort hält fest, dass diese Freude sie nicht wieder verlässt. Dieselbe Freude weckt der erhöhte Herr im gefangenen Apostel Paulus, der mit ihr auch seine Gemeinde in Philippi anstecken möchte. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Gott geht es gut. Gott geht es sehr gut. Gott geht es ausgezeichnet, sagte der verstorbene Bischof von Mainz, Kardinal Volk. Weil Jesus das Leben Gottes selbst lebt, ist das ihm entströmende Leben anderes als Zeitvertreib oder Alltagsbanalität. Es ist das Verkosten der liebenden Zuwendung, die Gott in sich ist und die das Leben Gottes ausmacht. Freilich wird es nur dem geschenkt, der das Antlitz des Herrn unbeirrt sucht, im Gebet und im Nächsten. Kreuze stehen an unseren Wegen, hängen in unseren Wohnungen. Erfahrung hat sie angebracht. Doch dürfen nicht sie allein unser Gottesbild prägen. Es gibt auch Ostern. Jeder Sonntag soll es ausdrücklich künden, Sterben ist nicht das Ende. Bindung an Christus wirkt ewiges Leben. Für dich, für mich, für uns alle. Es ist daher Zeit zu feiern und im Fest der gläubigen Gemeinschaft schon jetzt Gottes seliges Leben zu schmecken.
Das war die Betrachtung zu Ostern von Kardinal Paul Josef Cordes. Die Redaktion von Radio Vatikan wünscht Ihnen gesegnete Ostern. Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus. Musik.